Gut. Ich bete noch kurz für die Predigt. Jesus, ich danke dir jetzt für den Gottesdienst. Ich danke, dass du hier bist. Ich danke, dass du die Predigt siehst, dass du meine Vorbereitung gesehen hast. Und ich bete dich, dass du jetzt kommst und diese Worte lebendig machst, dass jeder das hören kann und hören wird, was er hören soll. Ich bitte dich, dass du die Worte übersetzt in unsere Herzen, dass wir sie so verstehen, wie sie für uns richtig und richtig sind. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Geist und dass du es lebendig machst. Amen. Gut. Bevor ich starte, möchte ich mich kurz vorstellen, weil es einige Leute gibt, die kennen mich noch nicht. Ich bin der Jocki. Ich bin 37 Jahre alt, bin selbstständiger Webdesigner und bin hier im Leitungsteam der Gemeinde. Das soll mal soweit reichen. Wer mehr wissen will, kann mich gern fragen. Gut, die Predigt von heute ist praktisch die Fortsetzung von meiner letzten Predigt. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Da ging es darum, dass es in letzter Zeit sehr viele Prophetien gibt, dass eine gewaltige Veränderung kurz bevorsteht, dass Gott in ganz neuen Dimensionen wirken wird, dass das, was wir jetzt als spektakulär sehen, als besonderes Wirken Gottes, dass es uns eher wie ein Regen vorkommt. Und das, was kommen wird, wird wie eine Welle sein, die die ganze Welt bedecken wird. Und ich will nochmal ein Missverständnis aufheben. Es haben einige geglaubt, dass diese Prophetie sich auf eine tatsächliche Welle bezieht, also einen Tsunami, der irgendwie kommt, sondern es da ist von einer geistlichen Welle die Rede, von einer neuen Dimension des Wirkens Gottes. Genau. Einer von diesen Leuten, die eine Prophetie in der Richtung haben, ist der Larry Randolph. Und der hat ein Buch geschrieben, was ich jetzt kürzlich geschenkt bekommen habe, wie günstig. Das heißt Change, kommende Veränderungen, wie wir uns darauf vorbereiten können. Und der Großteil meiner Predigt bezieht sich auf Sachen, die der gute Larry geschrieben hat. Und ich finde es sehr, sehr heftig, was er teilweise geschrieben hat, weil es mich auch teilweise sehr herausfordert. Und ja, das Gute ist, dass wir als Gemeinde eigentlich eine ideale Ausgangslage haben, weil wir uns gerade im Umbruch befinden. Und ich denke auch bei vielen ist es so, dass sie das persönlich erleben, dass sie irgendwie im Umbruch sind, dass etwas Neues bevorsteht. Und genau, Larry Randolph schreibt eben, dass diese Welle kommt und so wie Noah sich vorbereitet hat auf die Flut, so können wir uns eben auch vorbereiten, dass wir, wenn diese Welle kommt, nicht überrascht sind, nicht überrollt werden, sondern dass wir eben auf der Welle reiten oder darauf schwimmen. Genau. Der erste Punkt ist, sei offen für Veränderungen. Veränderungen sind oft ein wunderbarer Schlusspunkt für Traumstraßen, die nirgendwo hinführen. Oder für Endlosschleife, wo wir schon längst das Ziel aus den Augen verloren haben. Damit wir unsere ursprüngliche Bestimmung erreichen können, brauchen wir eine Reihe von einfachen Kurskorrekturen. Man kann das vergleichen mit einem Ozeandampfer, der auf dem Meer fährt, auf großer Fahrt ist. Und der Kurs von diesem Ozeandampfer wird von einem kleinen Ruder bestimmt. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn das Ding in Bewegung ist und nicht, wenn es im Hafen liegt. Weil dann kann ich das Ruder drehen, wie ich will. Es wird den Kurs nicht ändern. Also genauso gilt es auch für unsere Bestimmung. Wir werden unsere Bestimmung, unser Ziel nur erreichen, wenn wir uns mutig vorwärts auf den Weg machen, vorwärts gehen, auch wenn wir noch nicht die Richtung wissen. Und das kostet Vertrauen und Mut, aber nur so wird es funktionieren. Es gibt ein Beispiel. Damals in den 70er Jahren gab es ja diese Mondreisen. Die haben eine Rakete losgeschossen. Sie haben den Kurs genau berechnet. Sie haben die Rakete nicht dahin geschossen, wo der Mond sich gerade befunden hat, sondern sie haben dahin geschossen, wo der Mond sein wird, wenn die Rakete ankommt. Also der Kurs war ziemlich genau festgelegt. Aber es war notwendig, flexibel auf bestimmte Umstände zu reagieren, auf bestimmte Sachen, die nicht vorhersehbar waren. So haben die Astronauten dann eingegriffen, haben den Kurs korrigiert. Genauso ist es mit unserem Leben. Wenn wir vorwärts gehen, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann ist unsere Zukunft nicht festzementiert, dass wir das nicht mehr ändern könnten, sondern wir müssen auch immer wieder kleine Anpassungen machen. Er hat ein Zitat von einem Eishockeyspieler gebracht, der gesagt hat, ich fahre nicht dahin, wo der Puck sich gerade befindet, sondern ich fahre dahin, wo er als nächstes sein wird. Und so meinte Larry Randolph, dass wir es uns nicht leisten können, dass wir im Hier und Jetzt eben leben und verharren, sondern müssen irgendwie uns für die Zukunft in Position bringen. Wir müssen schauen, wir müssen die Grenzen des Überschaubaren durchbrechen und hinter den Vorhang schauen, wo eben der Weg sich in die Zukunft anbahnt. Wir müssen lernen, intuitiv dahin zu gehen, wo der Heilige Geist hingeht. Denn wenn wir uns dann irgendwie verankern in dem, was Gott gerade tut, uns da ausruhen, dann werden wir verpassen, wenn der Heilige Geist irgendwie weitergeht. Weil es ist ein Fluss, das Leben im Geist ist wie ein Fluss und wir müssen eben lernen, weiterzugehen. Und ich fand das sehr krass, dass Larry Randolph gesagt hat, er hat nachgeschaut, wo geht der Heilige Geist als nächstes hin und nicht, hat sich da nicht ausgeruht, wo dann die krassen Sachen passiert sind. Und so hat er viele Sachen mitbekommen, die eben angefangen haben. Unser Erfolg oder Misserfolg hängt davon ab, ob wir bereit sind, uns zu verändern. Ein Beispiel waren die Schweizer Armbanduhren. Die waren eine Zeit lang führend in der Welt. Die haben 90% vom Markt gehabt irgendwie. Irgendwann kam so ein Typ an, der hat die Quarzuhr erfunden gehabt. Also eine Uhr, die elektronisch funktioniert. Und die Leute haben gemeint, naja, es wird sich ja keiner eine Armbanduhr kaufen, die irgendwie kein Uhrwerk hat. Und haben diesen Typ irgendwie wieder rausgeschmissen. Der war ein bisschen enttäuscht und ist dann auf eine Messe gegangen. Und dort haben dann die Amerikaner und die Japaner das Patent gekauft und haben das weltweit rausgebracht. Und innerhalb kürzester Zeit waren die Quarzuhren auf dem Weltmarkt führend und die Schweizer Armbanduhren hatten nur noch 3%. Also sie haben es verpasst, sozusagen die Veränderung zu sehen. Das heißt dann hier, dass radikale Neuerungen in der Regel dann aufkommen, lange bevor es irgendjemand sehen kann oder irgendjemand meint zu brauchen. Der zweite Punkt, nimm die Unbequemlichkeit von Veränderungen auf dich. Zeiten der Veränderung sind oft Wendemarken, dass wir Gott begegnen können. Auch Krisen sind oft so ein Punkt, dass wir etwas Neues aufbrechen können, dass was Neues beginnt. Und wenn wir eine Krise haben, können wir uns darauf freuen, dass wir Gott in einer neuen Weise begegnen können. Nur die meisten Menschen haben Angst vor Veränderungen, wollen sich nicht darauf einlassen und verharren eben im Alten. Und sie verharren eben im Alten so lange, bis das Verharren im Alten mehr Schmerzen bringt, als sich auf das Neue einzulassen. Ich kenne das aus meinem Leben sehr gut. Wichtig ist zu beobachten, dass unser Leben sich eigentlich dauernd ändert und dass die einzige Konstante in unserem Leben Veränderung ist. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Veränderung nicht unser Feind ist, sondern unser Freund. Was gestern noch der große Erfolgsbringer war, kann heute schon zu großen Enttäuschungen führen. Früher, also vor einigen Jahrzehnten, hat es noch ausgereicht, wenn die Kinder das gemacht haben, was die Eltern gemacht haben. So haben dann die Söhne oft den Beruf vom Vater übernommen. Und in der Gemeindearbeit war es genauso. Wir haben das schon immer so gemacht. Es wird auch in Zukunft so funktionieren. Es hat früher funktioniert. Aber heutzutage ist es so, dass alle paar Jahre sich eigentlich alles ändert und wir eigentlich dauernd schauen müssen, wie geht's weiter. So, es gibt bestimmte Zeiten für Sachen, wo es gut ist. Und dann kann aber eine Zeit kommen, wo genau das eine Ding nicht mehr gut ist. Ein Beispiel ist das Baby im Mutterleib. Eine Zeit lang ist der Mutterleib der sicherste Ort, der Ort der Geborgenheit, der Ort des Lebens, wo sie sich ernähren kann. Wenn aber das Baby nicht rechtzeitig aus dem Mutterleib rauskommt, dann ist es lebensgefährlich. Das Gleiche ist bei einem Schmetterling. Wenn die Raupe sich verpuppt und in dem Kokon drin ist, dann ist dieser Ort auch genau richtig. Wenn aber der Schmetterling verpasst, aus diesem Kokon rauszukommen, kann es auch lebensbedrohlich werden. Der andere Punkt ist allerdings auch der, wenn wir das irgendwie nachhelfen wollen von außen oder wenn wir es irgendwie abkürzen wollen, dann kann es auch schlecht sein. Das Gute ist zu wissen, dass es im Reich Gottes, dass es da auch Übergänge und Wachstumsphasen und Schritte gibt und dass das ganz normal ist. Wir können aus dem Brunnen vergangener Erneuerungsbewegungen trinken, aber wir beschränken unser kreatives Potenzial, wenn wir verpassen, zu schauen, was die Zukunft bringt. Wenn wir die Zukunft mit den Maßstäben der Vergangenheit messen, wird es ein bisschen schwierig. Deswegen brauchen wir heute eine ganz neue Offenbarung von Gott. Dritter Punkt, der ganz wichtig ist, kehre um von Hoffnungslosigkeit. Wenn Hoffnung stirbt, dann ist es mit der Leidenschaft meistens auch nicht mehr lange. Die überlegt man auch nicht lange. Und wir wollen oft keine Veränderungen. Und Gott befreit uns dann nicht daraus, sondern lässt uns so lange drin schmoren, bis wir die Schnauze voll haben und alles daran setzen, die notwendigen Veränderungen zu suchen. Es gibt viele Christen, die ihre Träume und ihre Hoffnungen verloren haben. Es kann oft daran liegen, dass wir Gottes Absichten falsch verstanden haben oder dass wir die Dinge nicht zeitlich einordnen konnten und dass wir die Dinge nur noch aus Gewohnheit tun und weniger aus Leidenschaft. Und wenn wir an so einem Punkt angekommen sind, dann ist radikale Veränderung angebracht. So, wenn wir es lernen wollen, das Netz da auszuwerfen wie Petrus, wo es sich lohnt, es auszuwerfen, dann müssen wir uns auf Veränderungen einlassen. Auch wenn unsere Gefühle und die Umstände uns was anderes sagen. Das Problem ist, wenn wir den Aufruf zur Veränderung, wenn wir dem nicht nachkommen, dann können wir uns so anstrengen, wie wir wollen. Der Erfolg wird nicht kommen. Und wir werden weiterhin darin verharren. Das Gute ist allerdings, dass wir hören, dass Verzweiflung, Widerstände und Leid, dass es nicht unbedingt heißen muss, dass wir nicht im Willen Gottes wären. Denn der Wille Gottes ist gerade Widerstand ausgesetzt. Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, der ist ja dauernd gegängelt worden und getriezt worden und er war aber gerade im Willen Gottes. So, wenn wir uns in diesen Situationen befinden, dass wir irgendwie verzweifelt sind, hoffnungslos sind, dann ändert es nichts daran. Wir müssen, wenn wir da rauskommen wollen, wenn unsere Träume sich erfüllen sollen, müssen wir wieder anfangen, Verzweiflung hinter uns zu lassen und wieder an Hoffnung festzuhalten. Der vierte Punkt, wechsel die Perspektive. Bring Jesus wieder in den Mittelpunkt. Wir vergessen so schnell, was Gott an unserem Leben getan hat. Die größten Erfolge werden meistens gefolgt von den größten Niederlagen. Und Enttäuschung und Entmutigung kann sehr schnell die Realität Gottes in unserem Leben verhüllen. In Notzeiten fühlen wir uns alleingelassen, im Stich gelassen und wir ziehen uns zurück. Dann sind wir irgendwie isoliert und hat der Feind ein leichtes Spiel mit unseren Gedanken und kann uns alles Mögliche einreden. Wut, Angst und Unwilligkeit zur Vergebung führen zu Bitterkeit. Und Verbitterung führt zur Verzerrung der Wirklichkeit. Und wir haben am Ende eine geistliche Lähmung und vergessen total, was Gott getan hat in unserem Leben. Und wenn das passiert ist, müssen wir alles dran setzen, dass wir Jesus wieder in den Blick bekommen, dass wir uns auf ihn ausrichten und uns entscheiden, die geistliche Perspektive wieder zu korrigieren und immer wieder zu überprüfen, wo wir eigentlich stehen. Denn worauf wir unsere Augen richten, davon werden wir geprägt. Wenn wir uns dauernd mit Not, mit Leid, mit Enttäuschung beschäftigen, wie Leute uns schlecht behandelt haben, wie es immer mir gerade schlecht geht, warum mir das immer gerade passiert, dann wird mich das prägen. Wenn ich aber anfange, mich damit zu beschäftigen, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat, wo ich dankbar sein kann, dann erkenne ich auf einmal mehr, was es denn noch für gute Sachen gibt und das prägt mich dann auch. Fünftens, kehre um vom Leistungsdenken in jeder Form. Wir denken oft, dass wir Gott mit unseren Leistungen beeindrucken können. Aber vor Gott macht die Zerbrochenheit unseres Herzens Eindruck. Wenn wir nicht durch Gottes Hand gebrochen worden sind und nicht neu gestaltet worden sind, dann stehen wir oft Gott im Weg. Es gibt in der Bibel sehr viele Beispiele, wo Leute irgendwie alles aus eigener Kraft machen wollten. Mose hat gedacht, er ist jetzt der große Retter vom Volk Israel, hat diesen einen Typen umgebracht. Und ist damit ziemlich gescheitert und war erstmal 40 Jahre in der Wüste und hat Schafe gehütet, bevor es dann richtig losging. Oder Petrus hat auch daran gedacht, er ist der große Held, er wird Jesus nie im Stich lassen. Und dann hat er ihn dreimal verleugnet. Und in dieser kommenden Erneuerung, die kommen wird, wird es ziemlich tough zugehen. Und wenn wir nicht gelernt haben, dass wir Phasen der Ruhe und der Entspannung haben, wo wir wieder auftanken können, dann wird uns das ziemlich überfordern. Wenn wir einen leistungsorientierten Lebensstil haben, werden wir wahrscheinlich keinen großen Anteil daran haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns irgendwie gesund ernähren, dass wir unsere Ruhephasen gönnen, dass wir ja, Sport treiben und all diese Sachen machen. Das ist ein Punkt, der mich immer sehr stark anspricht, weil wir nämlich oft nicht das im Auge haben. Wir denken, ja, wir machen ja unseren geistlichen Dienst, da können wir doch jetzt nicht nur irgendwelche um unseren Körper uns irgendwie kümmern. Dann der sechste Punkt, es ist ganz wichtig, dass wir uns auf unsere Gaben konzentrieren. Wir verschwenden als Christen oft so viel Zeit damit, dass wir Dinge tun, für die wir eigentlich gar nicht gemacht sind, die völlig unproduktiv sind. Viele Leiter häufen sich Verantwortung für Bereiche auf sich, die gar nicht ihrer Begabung entsprechen. Und so haben wir sehr viel Zeit in Nebensächlichkeiten investiert und die Hauptsache kommt irgendwie zu kurz. Aber wir müssen unsere Anstrengungen auf die Dinge investieren, auf die Dinge richten, die wirklich Frucht bringen. Und die Sachen, die wir lieb gewonnen haben, die aber gar nicht unsere Dinge sind, die müssen wir eben streichen. Und es ist auch wichtig, dass wir an die richtige Position kommen, an den richtigen Platz. Und ich fand es sehr interessant, was der Larry Randolph da schreibt, dass es viele Leute gibt, die vielleicht gerade im geistlichen Dienst sind, die aber in Wirklichkeit in der Welt sein sollten und ihren Job machen sollten, die in der Geschäftswelt sein sollten. Und dass es vielleicht auch Leute gibt, die in der Geschäftswelt sind, die aber eigentlich eine Berufung haben, in den geistlichen Dienst zu gehen und irgendwie Pastor werden sollten oder sowas. Und wir denken immer, das eine ist geistlich, das andere ist nicht geistlich, aber beides ist geistlich und wir sollten das machen, was Gott uns gegeben hat und worauf wir wirklich Kraft haben, wo auch wirklich was dabei rauskommt. Alles runter. Der siebte Punkt ist, lerne gut Maß zu halten. Diese Zeit wird sehr intensiv sein. Die wird uns sehr belasten, physisch und psychisch. Und wir werden untergehen, wenn wir nicht gelernt haben, wie wir eben das richtige Maß haben. Eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir Zeiten der Entspannung haben, der Ruhe, dass wir ausreichend schlafen, dass wir uns gesund ernähren und den Körper fit halten. Jesus hat uns vorgelebt, dass wahre Vollmacht aus der Ruhe und aus Frieden kommt und nicht aus irgendeiner hektischen, übereifrigen, vielleicht leistungsorientierten Arbeit, die wir vor Gott irgendwie stemmen. Und ich hatte ja so eine Krise hinter mir und ich hatte gedacht, ich mache jetzt die ganz tollen Sachen für Gott und dann muss er mich segnen. Und ich habe diese Sachen gemacht, die mir auch nicht leicht gefallen sind. Und die Sachen, die ich mir erwünscht habe, sind einfach nicht passiert. Und ich war total sauer und war total frustriert. Ein anderer Punkt war, dass ich dauernd Sachen gemacht habe, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich es nicht mache, dann macht es ja keiner. Wir hatten ein Gebetstreffen, Prayer Warrior hieß das. Da gab es dann eine Zeit, wo Leute öffentlich ihre Sünden bekannt haben. Mir war es total wichtig, dass Leute Vergebung zugesprochen bekommen. Und ich habe den Leuten dauernd die Vergebung zugesprochen. Und ich dachte irgendwie, es macht da keiner. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich ausgepowert war, wie ich nicht mehr konnte. Und ich habe dann gesagt, naja, kann vielleicht irgendjemand anders das mal machen. Und das Geile war, die Leute haben das viel besser gemacht wie ich. Weil ich habe das so von meinem Platz aus gemacht. Und die Leute sind hingegangen, haben ihnen den Arm auf die Schulter gelegt, haben noch für sie gebetet und haben ihnen die Vergebung zugesprochen. Und es ist total krass. Also wenn ich lerne, wo meine Grenzen sind, wo ich lerne, wo mein Platz ist und wenn ich auch andere freisetze, das zu tun, dann kann ich viel entspannter sein und die anderen machen es vielleicht sogar viel cooler wie ich. Der achte Punkt ist, lass die Vergangenheit hinter dir. Wenn wir dauernd in der Vergangenheit leben, was da alles toll war, was Gott da tolle Sachen gemacht hat, dann wird es uns blockieren, irgendwie in die Zukunft zu gehen und zu schauen, was Gott macht. Und neuntens ist es ganz wichtig, übe dich im Gehorsam. Wir werden nicht dahin kommen, wo Gott uns haben will, wenn wir nicht gelernt haben, radikal gehorsam zu sein. Denn extreme Wege mit Gott setzen auch extremen Gehorsam voraus. Und die größten Durchbrüche kommen meistens dann, wenn wir gehorsam gewesen sind. Manchmal dauert es ein paar Minuten, wie beim Petrus. Jesus sagt zu ihm, wirf das Netz auf der anderen Seite aus. Petrus ist der große Fachmann im Fischereibetrieb. Und der Jesus, der Zimmermann, sagt ihm, wo er das Netz auszuwerfen hat. Ist eigentlich ein Hohn. Aber Petrus sagt, okay, ich mache das. Er war gehorsam. Es war eigentlich irrsinnig. Und er fängt den großen Fang. Es gibt andere Sachen, wo wir gehorsam sind. Und es dauert ein bisschen länger, bis es passiert. Bis wir die Frucht davon sehen. Der Larry Randolph schreibt in einem Buch eine Geschichte. Er war 6 Jahre alt. Da hat er seinen ersten Dollarschein in der Hand gehalten. Und hat gewusst, es gibt irgendwie dieses Prinzip Saat und Ernte. Und dachte, okay, ich werfe diesen Dollarschein in die Kollekte rein. Und dann kriege ich ganz schnell einen großen Haufen von Dollarscheinen vor mir. Und hat darauf gewartet und es ist nicht passiert. Woche für Woche, Monat für Monat, irgendwann Jahre und er hat keinen großen Dollarhaufen vor sich gehabt. Irgendwann, 40 Jahre später, bekommt er einen Scheck mit $50.000. Und er fragt sich, wozu hat Gott mir jetzt diesen Scheck geschenkt? Will er mich irgendwie auf eine schwere Zeit vorbereiten, wo ich Geldmangel haben werde? Oder warum schenkt er mir jetzt diesen Scheck? Und Gott sagt zu ihm, hier hast du deinen Dollarschein zurück, den du mir als kleinen Jungen gegeben hast. Mit göttlicher Verzinsung. Fand ich sehr cool, die Geschichte. Okay, genau. Also Gehorsam ist total wichtig und wir können den Mangel an Gehorsam nicht mit irgendwelchen anderen Sachen ausgleichen, mit Selbstopferung oder persönlichen Höchstleistungen. Ungehorsam ist wie ein Krebs, der Hoffnungen und Träume verzerrt und der die Aussicht auf Erfolg in der Zukunft versperrt. Wenn wir ungehorsam sind, werden wir unsere Berufung nicht erreichen. Aber wenn wir die Berufung ergreifen wollen, dann müssen wir uns darüber klar sein, was für eine Kraft Gehorsam hat. Und wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn es nach außen hin irgendwie völlig idiotisch ausschaut. Und es allen Regeln widerspricht. Wir kämpfen oft als Christen mit Misstrauen, weil wir negative Erfahrungen gemacht haben, entmutigt worden sind, weil wir nicht glauben, dass Gott unser Bestes im Sinn hat. Und dieser Trugschluss lähmt unsere Fähigkeit, Gott zu gehorchen. Und der Heilige Geist kann uns nicht mehr leiten. Wir haben Angst zu versagen, weil wir Angst haben, wenn wir gehorsam sind, dass wir zu Schaden kommen. Oder dass wir uns irgendwie zum Narren machen. Aber es ist besser zu gehorchen und diese krassen Sachen auf uns zu nehmen, als durch uns ungehorsam unsere Zukunft zu verspielen. Und in meiner Krise gab es so einige Sachen, dass ich dann eben gehorsam war und total enttäuscht worden bin und gedacht habe, nee, ich vertraue Gott nicht mehr. Ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Aber das Gute ist, dass Gott mich da rausgeführt hat. Und dass ich wieder vertrauen kann, dass ich wieder hoffen kann. Und es gibt Sachen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, warum war ich eigentlich gehorsam? Jetzt am Freakstock, Gott hat mir gesagt, lass deinen Regenschirm zu Hause und bete nicht fürs Freakstock, dass schönes Wetter ist. Und ich dachte, ja cool, dann fahre ich auf Freakstock und es ist immer schönes Wetter. Und dann hat es geregnet, 2 Tage lang in Strömen und ich war stinksauer. Und ich habe mir gedacht, warum habe ich diesen Scheiß eigentlich gemacht? Und hinterher kam mir auf einmal, ja, Gehorsam. Ich war gehorsam. Und dann dachte ich mir, cool. Ich war zwar im Regen, aber ich war gehorsam. 10. Sei demütig. In Jakobus heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir können die Macht der Finsternis durch unsere Demut bezwingen. Aber wenn wir erhöht werden wollen, müssen wir uns erstmal demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Wir müssen also auch lernen, auf unser gutes Recht zu verzichten, auf Geltungssucht oder Leistungsdenken. Wir müssen lernen, uns in anderes selbstlos zu investieren und lernen zu dienen und andere uns zu verschenken. Und 11. ist es ganz wichtig, im Team zu arbeiten. Es gibt so viele Einzelkämpfer im Reich Gottes, so viele One-Man-Shows, weil wir denken, die anderen sind so anders wie wir, die sind so komisch. Ich mache lieber mein eigenes Ding. Und ich denke, wir verschenken uns sehr viel, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Und wir können auch von der Welt lernen. Es gibt Megakonzerne, die sich zusammenschließen, um einen größeren Marktanteil zu bekommen. Ich habe letzte Woche einen Nachrichtenbericht gesehen vom Tengelmann, die sich auch überlegen, mit einem anderen Konzern zusammengehen. Und der meinte noch, ja, wir können ja irgendwie uns Konkurrenz machen oder wir können eben zusammenarbeiten. Das ist vielleicht sinnvoller. Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann brauchen wir die Hilfe von anderen. So wie Petrus mit seinem Fischzug, er hat die Netze nicht mal allein reingebracht, er hat die anderen zur Hilfe gerufen, die in den anderen Booten irgendwie so weiter weg waren. Wir haben zwar einzigartige Gaben, wir haben da vielleicht auch viel Power in diesen Gaben, aber wir sind begrenzt. Deswegen brauchen wir die Ergänzung der anderen Gaben, damit es funktioniert. Der Paddy hat immer so ein Beispiel gebracht, er ist der typische Evangelist. Er schaufelt die ganzen Leute von der Straße in die Gemeinde rein. Er holt die alle ins Boot. Er ist so beschäftigt, die ganzen Leute reinzuholen, dass er gar nicht merkt, dass sie schon hinten wieder rausfallen, weil es keine Hirten gibt, die sich um die Leute kümmern. Und deswegen ist es wichtig, dass die Evangelisten mit den Hirten zusammenarbeiten. Und das kannst du auf jeden anderen Bereich auch beziehen. Und deswegen ist es wichtig zu lernen, wie können wir zusammenarbeiten. Zwölfter Punkt, erwartet, dass Gott uns mit mehr Ressourcen ausstattet. Wenn wir da eine Armutsmentalität haben, dann werden wir Versagen, Bedrückung, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit den Weg bereiten. Hier wollen wir erwarten, dass Gott uns mit Fülle beschenkt, wenn wir da unseren Armutsgeist nähern. Das heißt so oft, wir können das nicht machen, wir haben nicht das Geld dafür. Ich kann diesen Einsatz nicht machen, ich habe nicht das Geld dafür. Wir müssen lernen, dass Gott uns beschenken will, dass wir aus der Fülle leben können, dass wir nicht nur gerade so viel haben, dass es reicht, sondern dass Gott uns beschenkt. Ich denke aber, dass es nicht passieren wird, dass wir geben können, wenn wir mal endlich genug haben, sondern ich denke, dass wir geben im Vertrauen darauf, dass Gott uns beschenkt. So wie diese Witwe mit dem Schärflein, dem sogenannten. Die hat alles gegeben, was sie hatte. Die kam nach Hause vermutlich, hat nichts gehabt. Sie hat aber vertraut darauf, dass Gott sie irgendwie versorgt. Das Witzige ist, dass die Zukunft der Gemeinde von der Welt abhängt und die Zukunft der Welt von der Gemeinde. Nee, die Zukunft der Gemeinde hängt von der Welt ab und die Zukunft der Welt von der Gemeinde. Damals im Alten Testament gab es den Pharao, der hatte Überfluss an Reichtümern, aber er hatte keinen geistlichen Tiefgang. Die Träume, die er hatte, konnte er einfach nicht auslegen. Dann gab es den Josef, der hat den Heiligen Geist gehabt, aber er war mittellos, er war im Gefängnis. Und Gott hat dafür gesorgt, dass es einen Austausch gab zwischen dem Reichtum vom Pharao und dem geistlichen Tiefgang von Josef. Und Larry Rondos schreibt in dem Buch, dass es dann in der Zukunft Männer und Frauen geben wird, die sowohl geistlich stark gesalbt sind, die aber auch in ihrem Beruf fit sind und die Brückenbauer zur Kunst, zur Geschäftswelt und zu anderen Bereichen der Gesellschaft sein werden. Sie werden eine große intellektuelle Begabung haben, und Gunst bei den Menschen haben und werden die Fähigkeit haben, Menschen abzuholen, da wo sie sind. Sie können Träume deuten und die Herzen von Leuten entlasten. Deswegen ist es wichtig, dass wir kulturelle Relevanz bekommen und dass wir eben unsere bequemen, gewohnten Pfade in der Gemeinde verlassen und raus in die hungrige, sündige Welt gehen. So wie ich das neulich gemacht habe mit dem Esoterik-Kongress. Man kann lange dafür beten, dass diese Esoterik-Kongresse doch endlich verschwinden. Und dass Gott die irgendwie eingehen lässt, oder wir können da hingehen und da das Licht von Jesus hinbringen. Dreizehntens, erwarte neue Zeichen von Gott. Es gibt so einen Spruch, der heißt, Gott ist immer da am Werk, wo man frische Fische hüpfen sieht. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder erstaunliche geistliche Manifestationen. Es gab ganz besondere Sachen wie Lachen, Schreien, Umfallen, Verzückungen und Ekstase. Und wenn der Glaube frisch und lebendig ist, dann wird das ganz natürlich auch in der Gemeinde passieren. Wir werden einen Fluss von Geistesgaben erleben, von Träumen, von Visionen und von irgendwelchen übernatürlichen Begegnungen. Und es wird eigentlich die Regel sein und nicht die Ausnahme. Aber oft haben wir Angst vor Unordnung und dass der Anstand nicht gewahrt ist. Aber überall da, wo Leben ist, da ist es meistens auch etwas chaotisch. Wenn man sich die Geburt eines Kindes anschaut, das ist eine große Tortur, es ist sehr laut, es ist sehr blutig und chaotisch. Aber wenn das Baby endlich da ist, dann ist große Freude im Raum und man lässt wieder seinen Emotionen freien Lauf. Oder Kinder, ein gewisses Maß an Unruhe, an Durcheinander, ist ein Kennzeichen einer gesunden Familie. Wenn es auf einmal ruhig wird, die Kinder aufhören rumzurennen und zu lachen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. 14. Entwickle eine neue Vision. Also wir brauchen nicht nur eine Vision für unseren Dienst, sondern wir brauchen eben eine Vision dafür, was Gott eben mit dieser Erweckung tun will. Noah hat sich auf die Flut vorbereitet, indem er diese Arche gebaut hat. Und genauso müssen wir uns darauf vorbereiten, auf diese Welle, die kommt, dass Gott uns auf ganz neue Weise begegnen will. Fünftens, solide Vorbereitung. So intensiv wir uns vorbereiten, so erfolgreich werden wir sein, wenn diese Welle dann da ist. Die Frage ist nicht, ob diese Welle kommen wird, ob diese Erweckung kommen wird, sondern die Frage ist, wie wir vorbereitet sind. Ob wir von dieser Welle überrascht werden oder ob wir auf dieser Welle reiten werden. Wie groß unsere Vorratskammern sind, dass die Ernte da reinpasst überhaupt. 16. Stell dich auf eine weltweite Flut ein. Die Flut von Noah hat die ganze Welt erfasst, hat alles bedeckt, alle Berge und Hügel. Und genauso wird diese Welle, diese Flut, die Landschaft der irdischen Reiche, der religiösen und der weltlichen Reiche verändern. Siebzehntens, bereite dich auf eine neue Epoche vor. Als Noah die Arche verlassen hatte, war auf einmal alles neu. Es war eine völlig neue Situation, eine völlig neue Abschnitt der Zeitgeschichte. Und genauso, wenn diese Welle kommt, werden wir eine neue Epoche erleben, die Erde in ganz neuer Weise verändern wird. Und 18. Das ist jetzt der Schluss. Mach dich bereit für eine weltweite Flut. Noah hat alle Lebewesen in seiner Arche aufgenommen. Und Gott wird in dieser neuen Flut in einer bisher nie dagewesenen Ausmaß Menschen in sein Reich hineinsammeln. Die Erweckung wird alle Geschlechter übergreifen, sie wird alle Nationen betreffen und auch alle religiösen Überzeugungen erfassen. Also es geht um ganz große und neue Dimensionen und je nachdem, wie wir vorbereitet sind, werden wir die Leute fassen können. Genau, das war jetzt die Predigt. Und es gibt jetzt die Möglichkeit für Gebet, wenn das ein oder andere dich angesprochen hat, dann kannst du das beten. Du sagst vielleicht, ja, ich bin ziemlich hoffnungslos. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich sehe irgendwie, dass es Bedarf ist, dass ich da aktiv werde. Ich will da raus und deswegen will ich gerne mit jemandem beten, der mir da zur Seite steht. Oder es gibt andere Punkte, die da angesprochen worden sind. Es gibt aber auch einfach die Möglichkeit, überhaupt Gebet zu bekommen, ganz unabhängig von der Predigt. Deswegen wird das hier weiter Lobpreis sein. Ich habe vorhin mal Leute angesprochen, die, ob sie bereit sind zu beten, die werden sich dann da hinten irgendwo aufstellen. Also wer da hinten dann auf der Fensterbank hockt, der ist dann bereit für Gebet. Also wer nicht bereit für Gebet ist, sollte jetzt aufstehen. Der auf der Bank hockt, genau. Und dann schauen wir mal. Brauchst du da noch?